beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Der Herr sprach: Geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Er hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Liebe Gemeinde, die intime, die innige Begegnung mit unserem Gott geschieht tatsächlich im stillen Kämmerlein. Ein stilles, sanftes Sausen, ein Hauch kündigt sein Kommen an. Ihr wisst, dass im Hebräischen steht hier das Wort Ruach. Wind, Hauch, Geist hat viele Bedeutungen. Übrigens weiblich, die Ruach, der Geist, die Geist ist weiblich. Ein Hinweis darauf, dass Gott alles in allem ist und nicht etwa Mann oder Frau. Die große Zäsur in Baden-Württemberg begann am letzten Wochenende. Das Ereignis, das das Jahr in zwei Hälften teilt. Auch unser Gemeindeleben in zwei Hälften teilt. Ich bin ganz überrascht, wie viele heute da sind. Die großen Ferien. Viele von uns sind aufgebrochen in den Urlaub. So urlaubsreif wie in diesem Jahr war ich lange nicht, sagen viele. Und merken gar nicht, dass sie letztes Jahr genau dasselbe gesagt haben und nächstes Jahr werden sie es auch wieder sagen. Noch nie hatten wir so viele Hilfsmittel zum Leben in technischer Hinsicht, in der 35- bzw. 37,5-Stunden-Woche, im Jobsharing mit Kita angeboten. Und dennoch habe ich den Eindruck, dass Leben immer hektischer wird, es immer weniger gelingt, die berühmte Work-Life-Balance umzusetzen. Ich glaube, dass es eine Gier nach Leben gibt. Ein Symptom, das man mit der kleinen Raupe Nimmersatt am besten umschreiben kann. Gier nach Leben, nichts verpassen. Kein Konzert, kein Festival, kein Event. Und auch die Freizeit ist pickepacke voll mit Aktivität. Sport, Kultur, Reisen, Essen gehen. Und trotzdem das Gefühl, es ist nie genug. Es gibt aber auch einen gesunden Appetit nach Leben. Es gibt Lebenslust, Genuss im Augenblick, Dasein, sich verschwenden an das Leben, an mein Gegenüber, an die Menschen um mich herum. Ja, und dabei auch mein eigenes Empfinden ernst nehmen. Eines meiner Lieblingsgedichte stammt von Joachim Ringelnatz und heißt Morgenwonne. Das geht so. Ich bin so knallvergnügt erwacht, ich klatsche meine Hüften. Das Wasser lockt, die Seife lacht, es dürstet mich nach Lüften. Ein schmuckes Laken macht einen Knicks und gratuliert mir zum Baden. Zwei schwarze Schuhe in blankem Wichs betiteln mich mit Euer Gnaden. Aus meiner tiefsten Seele zieht mit Nasenflügelbeben ein ungeheurer Appetit nach Frühstück und nach Leben. Appetit auf Leben. Wenn nicht im Urlaub, wann, wenn nicht in der freien Zeit, die zunächst einmal zweckfrei ist und nicht schon wieder vollgestopft mit Erwartungen anderer an mich, mit Erwartungen an mich selbst, mit Perfektion und Gelingen, mit Schönheit und Gesundheit, mit Geld und Luxusgütern. Je mehr wir haben, desto unzufriedener werden wir. Unser Gemeindeleben war auch vollgestopft mit Aktivität. Bauausschuss, Gruppenstunden, Veranstaltungen, Vorbereiten auf das Eintreffen unserer Pastorenfamilie Meisinger, Erstellen des neuen Gemeindeverzeichnisses, Immobilienfragen und natürlich sich kümmern umeinander. Viel, manchmal zu viel. Im Ältestenkreis haben wir festgestellt, dass wir uns bei allem Wunsch nach Perfektion, nach Gottesdiensten mit PowerPoint-Präsentationen und toller musikalischer Gestaltung, nach theologischen Spitzenaussagen und reibungslosem Ablauf manchmal auch nach dem Gegenteil sehnen. Nach Schlichtheit, nach Einfältigkeit, nach Unmittelbarkeit der Gottesbegegnung, nach Echtheit und Unverbogenheit in den Beziehungen untereinander. Die Welt ist komplex. Sie ist tausendmal gefaltet und eben nicht einfältig. Das ist ein Blatt Papier, unschwer zu erkennen. Was passiert, wenn ich so mache? Das Blatt ist einfältig. Es ist einmal gefaltet. Leicht zu lesen, leicht zu entziffern. Wir singen das ja manchmal in unserem Lied, das wir, glaube ich, in jedem unserer letzten Gottesdienste gesungen haben, Gott ist gegenwärtig. Mache mich einfältig, innig, abgeschieden. So dichtet es Gerhard Terstegen. Kein Versteckspiel, nicht vor Gott und auch nicht voreinander. Wie ein offenes Buch sollen wir voreinander und vor Gott sein. Und das ist komplex, vielfältig und manchmal nicht mehr zu entwirren oder zu entziffern. So begegnen wir manchmal Gott und auch einander. Wir tragen Masken, wir versuchen unser Gesicht zu wahren, unsere Show voreinander abzuziehen, aber Gott begegnet uns nicht im Spektakel. Nicht in einer tollen Show, er begegnet uns im sanften Säuseln seiner Ruach, seines Geistes. Zweimal Andi habe ich vom letzten Sonntag mitgenommen. Zuerst einmal Andi Winkler, hat das letzten Sonntag so schön beschrieben, mit Gott am Strand sitzen, Zeit mit ihm verbringen, absichtslos und nicht einmal mit der aufgeschlagenen Bibel in der Hand. Vielleicht in dieser Gedankenreise vom Anfang der Predigt am See auf der Wurzel der alten Weide. Andi hat uns ein wenig in die Vorbereitung mit hineingenommen. Er hat vor seiner Predigt in aller Seelenruhe das Zelt aufgebaut. Manche wurden schon nervös. Darf man das? Das dauert eine Weile. Ich habe ihm hinterher gesagt, Andi, ich bin dir dankbar, dass du kein Wurfzelt genommen hast. Sowas habt ihr doch garantiert bei eurem Tremperhaus. Dass du uns deutlich gemacht hast, dass Gottesbegegnung Vorbereitung braucht, Zeit braucht, sich wirklich Zeit nehmen. Wir müssen den Platz, das Ambiente vorbereiten für die Begegnung mit Gott, damit er bei uns ankommen kann. Es ist wichtig, diese Zeit zu planen und sie dann frei zu machen für Gott und auch frei zu machen für ein Fest, für eine echte Begegnung. Wer sich noch an sein erstes Rendezvous erinnert, ich tue es noch, ihr auch? Erstes Rendezvous? Der weiß genau, was ich meine. Wir haben tagelang überlegt, was wir anziehen. Ob wir noch mal eben zum Friseur gehen. Dann haben wir uns Gedanken gemacht, ob es ein Candlelight-Dinner sein soll oder ein Spaziergang an der Echertz. Wir haben den Gesichtsausdruck vor dem Spiegel geübt und haben Sätze auswendig gelernt. Also ich habe es gemacht. Hallo, schön dich zu sehen. Scheiße, sieht nicht gut aus. Doch nicht. Und dann, als es soweit war, haben wir alles vergessen. Echte Begegnung findet nur gut vorbereitet, dann aber völlig absichtslos statt. Ich möchte mit dir Zeit verbringen und gespannt darauf sein, was sich ereignet. Das kann man nicht planen, das geschieht. Wenn Gott bei uns zeltet, dann geschieht genau das. Im besten Fall schaffen wir es, all unsere Vorurteile, unsere Bilder, unsere Vorstellungen über Bord zu werfen, leer zu werden, den Platz der Begegnung innerlich und äußerlich zu gestalten und dann nur noch gespannt zu sein, was sich ereignet. Das ist alles andere als Sonntagmorgenroutine. Unbewaffnet, nicht einmal eine Bibel dabei, im Schweigen des Glaubens einfach sein. Der andere Andi Orff, hat mir letzten Sonntag ein Buch empfohlen. Ich habe es mir auch gleich besorgt. Es heißt, warum Ruhe unsere Rettung ist. Der schwedische Autor und Pastor Thomas Jödin hat es geschrieben und gleich noch einen Untertitel dazu gesetzt, der ist extra für mich, habe ich gedacht. Stell dir vor, du tust nichts und die Welt dreht sich weiter. Für den Günther ist das unvorstellbar. Es kann gar nicht sein. Ich möchte gerne ein ganz klein wenig draus lesen, weil ich das hochspannend fand. Das Telefon schellte um 7.15 Uhr. Es war Samstag, ein Ausschlafmorgen und alle im Haus lagen in den schönsten Träumen. Ich schreckte auf und hechtete zum Telefon. Am anderen Ende der Leitung stellte sich eine freundliche Dame vor, Name, Vorname, Wohnort und dann sagte sie, und entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie so früh anrufe. Es war ja also klar, was sie da tat. Sie rief mich aus Versehen um 7:15 an. Unvermeidlich folgte die Frage, habe ich Sie etwa geweckt? Doch statt Ja zu antworten, was die Wahrheit gewesen wäre, räuspere ich mich und lasse meine Stimme so munter klingen, wie es nur möglich ist. Nein, nein, keinesfalls. Ich glaube, es gelang mir so gut, dass ich tatsächlich klang, als sei ich schon seit Stunden wach, hätte mein Brot bereits selbst gebacken und mit dem Hund einen langen Morgenspaziergang gemacht, wenn wir denn einen Hund hätten. Um die freundliche Dame zu entlasten, muss ich sagen, dass sie tatsächlich nicht ohne Grund anrief. Sie wollte gerne wissen, zu welchem Thema ich an ihrem Ort einen Vortrag halten würde. Doch als ich in meinem Kalender nachschaue, stellte ich fest, dass dieser Vortrag in genau 11 Monaten stattfinden sollte. Es drängte also noch nicht. Ich fragte so höflich wie möglich, ob sie sich vorstellen könne, etwas später nochmal anzurufen, vielleicht in 6 oder 7 Monaten. Das wollte sie gerne tun und damit war unser Gespräch beendet. Ich ging wieder ins Bett und lag da, hellwach. Draußen war es noch stockfinster und auch im Schlafzimmer nachtschwarz. Ich versuchte herauszufinden, warum in aller Welt ich mir an einem dunklen Samstagmorgen die Mühe gegeben hatte, eine Frau anzulügen, die ich noch nicht einmal kannte. Nachdem ich eine Weile nachgedacht und einige Überlegungen aussortiert hatte, ich wollte ja nur nicht, dass es ihr peinlich ist, blieb nur eine Erklärung übrig. Ich hatte mich geschämt, beim Ausschlafen ertappt zu werden. In unserem hocheffektiven Land darf so etwas einfach nicht vorkommen. Das Ruhen ist in Verruf geraten. Wir entschuldigen uns dafür, als wäre es eine Sünde. Ich wurde sofort an meinen ersten Pastorendienst in Reutlingen erinnert. Ich habe erfahren, dass es Gemeindeglieder gab, die morgens an unserem Haus in der Peierstraße, hier um die Ecke, vorbeigegangen oder vorbeigefahren sind um 7 Uhr, um zu gucken, ob die Rollläden schon oben sind. Ist kein Fake, das ist wirklich so. Ja? Montags war unser Pastorensonntag. Wir packten unsere Kinder ins Auto und fuhren auf die Alp, nach Sonnebühl. Und immer wenn wir an der Friedrich-Ebert-Straße vorbeikamen, stand der alte R16 von Stapperfennis vor der Tür. Und da war der Tag für mich schon wieder gelaufen. Und der wohnte im Gegensatz zu Meisingers jetzt nicht hier, sondern im Efeu. Ich habe dann irgendwann die Rollläden jeden Morgen pünktlich um 6.30 Uhr hochgezogen und mich nochmal hingelegt. Wenn eins unserer Kinder die Nacht durchgebrüllt hat, aber das schlechte Gewissen am Montag ist geblieben, bis heute. Heute habe ich klar abgegrenzte Aufgaben in meinem 50%-Job für die Gemeinde und schiebe einen Riesenberg von Überstunden vor mir her. Ich bin immer noch nicht so weit gekommen, nachmittags im Garten einfach mal in der Sonne zu liegen. Wir haben einen schönen Garten. Es gibt ja noch meinen Radiosender, die Stiftung, in der ich Geschäftsführer bin, die private Steuererklärung im Haus muss immer etwas repariert werden. Das kennt ihr ja. Und so weiter und so fort. Ich lese aus Markus 6, nochmal ab Vers 30. Nach der Rückkehr von ihrer Missionsreise versammelten sich die Apostel bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. So zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Kommt mit und ruht ein wenig aus. Jesus ist es nicht, der uns permanent in neue Aufgaben hineinzieht. Er fordert uns heraus, zuerst einmal die Stille, die Ruhe zu suchen. Die Jünger waren platt wie ein Brötchen, sie hatten sich die Hacken abgelaufen, um das Reich Gottes zu den Menschen zu tragen. Übermüdet waren sie und brauchten nur eines, weg von den Menschen und alleine sein, beten, schlafen und die Seele mit neuer Kraft auftanken. Ihr Lieben, nicht wenigen unserer Gemeinde geht es auch so. Ich bin da nicht allein. Ausgelaugt von 1000 Ansprüchen im Job, in der Familie und dann geht es in der Gemeinde gerade so weiter. Manche kommen schon gar nicht mehr, weil sie wissen, wenn ich komme, muss ich wieder irgendwas machen. Mitarbeiter gesucht, wer kann noch einen Putzdienst übernehmen? Im Kindergottesdienst ist die Personaldecke knapp. Das Gemeindefest soll vorbereitet werden und wir haben nur noch 3 Leute bei der Tontechnik. Die Jünger kamen zu Jesus und berichteten ihm alles. Alles, was gut war, wo sie Erfolge hatten, aber auch die ganzen Pleiten. Und wer gedacht hat, dass Jesus jetzt erstmal zu einer Feedback-Runde einladen würde, der sieht sich getäuscht. Keine Reflexion, keine Supervision, keine Evaluation. Jesus sieht vor allen Dingen eins, die Jungs waren einfach todmüde. Alles, was sie jetzt brauchten, war ein Ort, an dem sie erstmal völlig ohne Anspruch und Leistung abhängen konnten, ruht ein wenig. Erstaunlich. Kommt, lasst die Leute jetzt stehen und haut erstmal ab. Verzieht euch an einen Ort, wo ihr allein seid, wo euch niemand belästigen kann. Niemand aus der Gemeinde, aus der Familie oder außerhalb der, von beidem. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Christus ist voller Mitgefühl und Sorge für alle, die in seinem Dienst stehen. Und er zeigt hier seinen Jüngern, dass Gott kein Sklaventreiber ist, sondern einer, der den Rhythmus von Arbeit und Ruhe, von Aktion und Kontemplation sehr wohl kennt. Ja, er ist der, der diesen Rhythmus geschaffen hat. In der Nähe von Bethsaida, an der nördlichen Seite des Sees, lag eine einsame Gegend, die gerade jetzt im schönsten Frühlingsgrün prangte und dem Herrn mit seinen Jüngern eine willkommene Zufluchtsstätte bot. Und sie setzten über den See, um diesen Platz zu erreichen. Hier waren sie weg von den lauten, lärmenden Verkehrsstraßen, dem Gewühl und der Unruhe der Stadt. Schon die ruhige, schöne Natur bot genug Erholung und eine angenehme Abwechslung für die Sinne. Der richtige Platz für eine tiefgehende Begegnung mit Gott. Christi Worte des Mitgefühls gelten heute noch seinen Mitarbeitern, wie sie damals den Jüngern galten. Geht an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Das sagt er zu den Müden und den Erschöpften. Es ist unklug, sich beständig dem Druck der Arbeit und der Anspannung auszusetzen, selbst wenn wir für die Gemeinde und für das Reich Gottes unterwegs sind. Man kann Jesus nun wirklich nicht nachsagen, dass er sich nicht um die Menschen gekümmert hätte. Wenn wir die Evangelien lesen, wie oft finden wir ihn in der Stille? Ist das euch mal aufgefallen? Immer wieder lesen wir Berichte wie diese, und am Morgen vor Tagesanbruch stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Oder es kamen viele Menschen zusammen, dass sie auf ihn hörten und durch ihn gesund würden von ihren Krankheiten. Er aber entwich in die Wüste, hat sich davon gestohlen, in die Wüste und betete. Oder es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging zu beten, und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. In seinem Leben, das offensichtlich ganz dem Wohl anderer geweiht ist, hielt Jesus es für notwendig, den Trubel der Reisewege und die ihn Tag für Tag nachfolgende Menge zu meiden, seine Aufgaben und die Berührung mit der menschlichen Not zu unterbrechen, die Zurückgezogenheit zu suchen und eine ungestörte Gemeinschaft mit dem Vater zu pflegen. Eins mit uns, als Teilhaber unserer Nöte und Schwachheiten, war er ganz von Gott abhängig und suchte überall in der einsamen Natur das Atmen der Seele, um den kommenden Pflichten und Schwierigkeiten gewachsen zu sein. Geht an einen einsamen Ort, sagt Jesus auch zu uns. Wo ist der einsame Ort für mich? Wo ist er für dich? Manche von uns haben einen kleinen Hausaltar, eine Gebetsecke. Aus den 70er Jahren haben wir noch solche Gebetsbänkchen aufgehoben, wenn sie nicht inzwischen kaputt sind. Eine Stelle im Garten, ich weiß nicht wo. Solche Plätze sind höchst wichtig für die äußere Ruhe. Und dann geht es darum, die innere Ruhe herzustellen. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Steht im Psalm 46, Vers 11. Bitte versucht noch einmal, euch in eine hörende und entspannte Position zu bringen. Ob im Sitzen oder Stehen, ist egal. Schließt die Augen und kommt noch einmal zur Ruhe. Hört auf die Stimme von Jesus, der jetzt zu euch sagt, der zu dir sagt, komm her und ruhe ein wenig. Halt ein, wo fliehst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst du ihn anderswo, du fehlst ihn für und für. Gott, Dasein vor dir, das ist alles. Die Augen meines Leibes schließen, die Augen meiner Seele schließen und still bleiben, unbeweglich. Mich dir aussetzen, der du dich mir ausgesetzt hast. Dir gegenwärtig sein, dem unendlich Gegenwärtigen. Da bin ich, so schlicht ich es vermag, um dir ohne Hindernis zu begegnen, im Schweigen des Glaubens, vor dir, Gott.